Ja, ich möchte gerne Zusammenfassung geben am Anfang meiner Predigt von den vergangenen 50 Tagen. Das Thema lautet ja heute weitergeben. Ich lasse andere aus meinen Fehlern lernen. Ich finde, dass der Untertitel nicht ganz zutreffend ist, der uns da so vorgegeben wurde, weil wir haben gerade eben auch aus dem Bericht von der Beate gemerkt, das ging eigentlich gar nicht um Fehler, sondern es ging um all die schweren Erfahrungen auch in unserem Leben, oftmals um Leiden oder Krisen, all das, was nicht so präsentabel ist, all das, was man nicht so gerne herzeigt und wo man dann ganz so denkt, na da, das behalte ich lieber für mich eigentlich. Darum soll es im Grunde genommen gehen. Ich lasse andere ja aus meinen Krisen, kann man vielleicht sagen, lernen, auch aus meinen Fehlern. Die gehören auch dazu. Aber zunächst mal eine Zusammenfassung. Rückblick, die Seligpreisung. Vor 2000 Jahren erwanderte Jesus mit seinen Freunden einen Berg. Wir wissen nicht mehr ganz genau, welcher Berg das war. Irgendwo in Galiläa. Und als er oben angekommen war, setzte er sich hin und predigte. Damals saß man noch beim Predigen. Also sich hinsetzen war so das Signal, jetzt geht die Predigt los. Während die zugehört haben, gestanden sind. Also gerade umgekehrt wie heute. Und er hielt die bedeutendste Predigt aller Zeiten. Die Predigt, die heute als Bergpredigt bezeichnet wird. Sie findet sich im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5 bis 7. Grundlegend für das, was man über christliches Leben sagen kann. Und er beginnt diese Predigt mit einem Abschnitt, den sogenannten Seligpreisungen. Prinzipien, wie man froh wird im Leben, so könnte man sagen. Und er stellte mit diesen Seligpreisungen das Denken der damaligen Zeit vollkommen auf den Kopf. Und ich bin sicher, das ist auch unser Denken, das wir so mitbringen, das wir so aufgesogen haben in unserem Leben, glatt auf den Kopf stellt. In den 50 Tagen, dem Weg zum Leben, ging es um die Überwindung von Fehlern, wenn ich mal so zusammenfassen dürfte. Und da ist mir so ein Begriff gekommen, Fehlschaltung. Ja. Also es gab mal so ein Buch in einem christlichen Verlag, der hieß Achtung, Fehlschaltung. Darum ging es eigentlich. So, wenn wir uns vorstellen, dass unser Kopf wie eine Festplatte ist, da sind dann manchmal Fehlschaltungen, die machen uns das Leben zur Hölle, wenn wir mit einem Computer zu tun haben. Jetzt stellen wir uns vor, wir hätten so eine Fehlschaltung im Kopf. Oh, da muss man was tun. Da gerät das Leben in Unordnung. Da hängt sich das Programm auf und alles steht. 8 Sonntage, 8 Schritte auf diesem Weg. Ach, was haben wir uns manchmal gerieben an den Aussagen, die uns da vor die Flinte gekommen sind. Das Überraschende ist, es gibt eine gewisse Parallelität zwischen den 8 Schritten, die wir entweder miteinander gegangen sind oder die wir nur gehört haben und uns erstmal damit auseinandersetzen mussten, und den Seligpreisungen. Man kann fast sagen, die Seligpreisungen sind die Grundlage für das, was wir die vergangenen 7 Wochen miteinander getan haben. Man muss es ja nicht überstrapazieren, aber die Ähnlichkeit, die ist schon frappierend. Die erste Seligpreisung, glückselig die Armen im Geist. Glückselig die Armen im Geist. Und dazu dann der Grundsatz Nummer 1, ich erkenne, dass ich nicht Gott bin. Ich gebe zu, dass ich meine Neigung, das Falsche zu tun, nicht beherrschen und mein Leben nicht steuern kann. Ach, was haben wir uns darüber aufgeregt. Das stimmt doch gar nicht. Ich kann mich doch verändern. Hab schon probiert. Ja, bis zu einem gewissen Grad können wir uns tatsächlich ändern. Aber je tiefer wir vordringen in unsere Seele, umso mehr merken wir, es wird immer schwerer und immer schwerer. Und wenn wir so zum Urgestein kommen, dann merken wir sind tatsächlich machtlos. Oh, dann müssen wir wirklich zugeben, tatsächlich, da können wir nichts mehr bestellen. Arm im Geist sein, das ist kein Mangel an Intelligenz. Das bedeutet, nicht stark genug sein, um die Fehlschaltung im Leben zu beheben. Genau das bedeutet es. Ich weiß, ich bin nicht stark genug, meine Fehlschaltung zu beheben. Da muss der Fachmann ran. Und dieser Fachmann ist kein Mensch, sondern ist der Schöpfer des Lebens selbst, ist Gott. Er kann es. Dann in der zweiten Woche, glückselig die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Dazu der passende Schritt. Ich glaube, dass Gott da ist, dass es ihn gibt, dass ich ihm wichtig bin und dass er die Macht besitzt, mich zu befreien. Er ist der Fachmann. Wir merken, das gehört zutiefst zusammen, die beiden ersten Grundsätze und die ersten beiden Seligpreisungen. Wir brauchen das. Dann glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land erben, steht dabei. Jesus selbst hat er gesagt in der Bergpredigt. Glückselig die Sanftmütigen. Sanftmütig, ja, was ist ein Sanftmütiger? Gibt es auch so Vorstellungen, der so säuselt, wenn er redet, so die Stimme ganz weich werden lässt und die Sätze immer so fragend nach oben ausklingen lässt. So ein bisschen schwächlich und unterwürfig. Nein. Sanftmütig heißt nicht kraftlos. Sanftmütig heißt gezähmt. Sanftmütig heißt unter einer gewissen Kontrolle. Stark, aber unter einer gewissen Kontrolle. Ein Pferd, das eingeritten ist, ist genauso stark wie eins, das noch nicht eingeritten ist. Aber es lässt sich steuern. Es lässt seine Kraft in eine bestimmte Richtung fokussieren. Darum der Grundsatz, ich unterstelle bewusst mein ganzes Leben, meinen Willen und meine Ziele der liebevollen Führung von Christus. Das ist übrigens der Unterschied zum Pferd. Ein Pferd wird eingeritten und kann sich nicht groß entscheiden. Bei mir ist es eine Entscheidung. Ja, die vierte Seligpreisung, glückselig, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Ein reines Herz, ein aufgeräumtes Herz. Darum viertens der Grundsatz, ich prüfe mich ehrlich in Bezug auf meine Fehler. Oh, da ist so viel Müll in meinem Herzen, sind Fehler. Nicht nur Fehler, ist manches Hässliche auch drin, das man vielleicht nicht als Fehler bezeichnen könnte, aber anders irgendwie hässlich. Ängste, Süchte, schlechte Angewohnheiten, wo die Gäule mit mir durchgehen. Ich gestehe sie mir, Gott und einer Person meines Vertrauens offen ein. Um ein reines Herz zu haben, müssen wir dem Müll eine Abfuhr erteilen, der da ist. Und das tun wir am besten, indem wir jemandem Zugang gewähren. Am besten Gott. Zunächst mal uns, dann Gott. Dann ist es sehr hilfreich einer Person unseres Vertrauens. Fünfte Seligpreisung. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern, die lechzen nach Gerechtigkeit. Dass es wieder richtig verdrahtet ist in meiner Festplatte, dass es wieder in Ordnung kommt, dass der Strom wieder so fließt, wie er soll und es lebendig ist auf dem Bildschirm. Glückselig, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Gerechtigkeit heißt vor allem, dass die Welt bei mir, die Welt in mir und in meinen Beziehungen in Ordnung kommt. Danach kann man Hunger und Durst haben. Es ist gut, wenn man danach Hunger und Durst hat. Darum dann, ja, fünftens, ich akzeptiere jede Veränderung, die Gott in meinem Leben vornehmen möchte. Ich bitte ihn von ganzem Herzen, meine Charakterfehler, Charakterschwächen zu korrigieren. Dann kamen zwei Verse über unsere Beziehung in den Seligpreisungen. Glückselig die Barmherzigen und glückselig die Frieden machen oder Frieden stiften, wie es in der Luther-Übersetzung heißt. Glückselig die Barmherzigen. Und zwar Menschen gegenüber barmherzig sein, die uns Unrecht getan haben, die letztlich dazu geführt haben, dass es zu einer Fehlschaltung bei uns gekommen sind. Ganz früh gewesen sein, in unserer Kindheit oder auch später. Und glückselig die Frieden machen, und zwar Menschen gegenüber, denen wir selbst Unrecht getan haben, denen wir eine Fehlschaltung angetan haben. Ich prüfe alle meine Beziehungen. Ich biete denen Vergebung an, die mich verletzt haben, und bemühe mich um Wiedergutmachung bei allen, denen ich geschadet habe, falls ich ihnen oder anderen nicht noch mehr Schaden zufüge. Letzten Sonntag ging es um die Frage, wie man, wenn man das so geschafft hat, wenn man das erlebt hat, so Heilung, wie man eigentlich verhindern kann, dass man wieder rückfällig wird. Was kann man tun? Man kann es vielleicht nicht immer verhindern, aber man kann vorbeugen. Man kann schon was tun. Ich reserviere jeden Tag eine bestimmte Zeit für Gott, um mich selbst zu prüfen, in der Bibel zu lesen und zu beten. Ich möchte erkennen, was Gott aus meinem Leben machen möchte und mir von ihm die Kraft geben lassen, seinem Willen zu folgen. Das ist die Prophylaxe. Das ist, dass das nicht wieder passiert. Ein lebenslanger Prozess, ein Wachstum. Und dazu eine Seligpreisung, die nicht von Jesus ist, sondern die Bibelkenner wissen, wo es herkommt. Naja, ich habe es ja auch beigeschrieben, kann man ja auch sich nicht vertun. Glücklich der Mann, der seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Mit diesem Gesetz ist die Bibel gemeint. Ja, und letztlich geht es darum, Gemeinschaft mit dem Herrn selber zu haben. Eine ganz lebendige Gemeinschaft. Und heute kommt der achte und letzte Schritt, und wir haben schon eine sehr, sehr gute Einführung durch den Bericht gerade eben gehabt von der Beate Prima. Der achte und letzte Schritt. Ich bin bereit, Gottes gute Nachricht in Wort und Tat weiterzugeben. Bisher, die ganzen Schritte, Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ging es hauptsächlich darum, wie unser Leben besser funktionieren kann. Wie die Fehlschaltung wegkommt und was man tun kann, damit sie auch nicht wiederkommt. Es ging um uns selber. Frei werden von Süchten. Schlechte Angewohnheiten und Ängste loswerden. Verletzungen bewältigen. Auch wenn ich Vergebung gewähre, dann muss das nicht unbedingt Zeichen eines hochstehenden Charakters sein, weil letztlich tue ich mir selber ja nur Gutes, wenn ich das tue. Verletzungen bewältigen, das will doch jeder. Da brauche ich kein Friedensnobelpreisträger sein. Das Leitfragewort war bisher immer wie. Wie mache ich das? Wie? Wie kann das werden? Wie kann das heil werden in meinem Leben? Die Antworten waren voller Herausforderungen und stellten das Denken unserer Zeit auf den Kopf. Auch unser Denken vielleicht. Wir haben Kopf gestanden, wenn wir die Sachen gelesen haben manchmal. Was jetzt kommt, stellt uns noch mehr auf den Kopf. Denn die Leitfrage heute ist nicht wie, sondern sie ist wozu. Wozu das Ganze? Wozu bin ich heil geworden? Ja, wozu? Wozu eigentlich hat Gott es zugelassen, dass ich vorher krank gewesen bin oder eine Fehlschaltung hatte in meinem Gehirn? Hätte doch einfacher machen können. Wozu habe ich Heilung erfahren? Ja, wieso, denkt der Geheilte? Jetzt habe ich doch, was ich wollte. Jetzt bin ich doch am Ende meiner Reise. Bin heil geworden und das Leben ist prima. Das war's. Darum geht's doch, dass ich mich frei und besser fühle. Und ich kann Kranke gut verstehen, wenn sie am Ende einer Heilung sagen, jetzt das, ach, endlich, endlich leben. Ich kann es so gut verstehen, wenn sie nur einen Wunsch haben. Ich möchte endlich diese oder jene Angst loswerden, die mich bisher so beherrscht hat. Aber am Ende kommt dann doch die Wozu-Frage. Wozu eigentlich? Wenn das der Endzweck ist, dass ich mich besser fühle, dann springt einen doch die Frage an, warum musste ich dann überhaupt erst so eine verdrehte Lebensgeschichte haben? wenn es einen Gott gibt, der sich um mich kümmert, wie ich das treu und brav gelernt, gehört habe und mit einverstanden war bei Schritt, was war das gleich, Schritt 2 war das, glaube ich, ne? Wenn es so einen Gott gibt, hätte er das nicht viel einfacher machen können. Hätte er mir das nicht alles ersparen können. Meine These ist, weil Gott viel mehr an den Nebenwirkungen der Heilung interessiert ist, als an der Heilung selbst. Für uns ist die Hauptwirkung all dessen, was passiert ist, die Heilung gewesen. Darum hat sich alles gedreht. Aber Gott sieht die Geschichte anders. Er sieht die Nebenwirkungen der Heilung. Und die sind für ihn eigentlich die Hauptwirkung, das Wesentliche. Erstens, Gott will, dass die Erfahrung, die wir machen, die Erfahrung der Heilung, zu einer Beziehung zu ihm führen. Dass Glauben in unser Leben kommt. Deswegen habe ich diese Pyramide, habe ich dir die Basis Glauben gegeben. Wir haben ja gemerkt, also ohne Glauben, da hat Gott keine Freude an uns und ohne Glauben ist Heilung auch nicht möglich. Wir brauchen Glauben, wir brauchen diese Beziehung zu Gott und das ist die Basis des Dreiecks. Und dann vollzieht sich Heilung. Ja, und dann gibt es aber noch eine Nebenwirkung, an der Gott auch mächtig interessiert ist und wir sind noch lange nicht am Ende unserer Wege, wenn nicht die Spitze auch da ist, der Pyramide. Gott will, dass unsere Erfahrungen anderen Menschen helfen. Dann ist die Heilung abgeschlossen. Wenn unsere Erfahrungen anderen Menschen helfen können. Und das ist das Thema des Gottesdienstes heute. Darum ging es. Deswegen hat Beate uns das erzählt. Vielleicht hören wir noch mehr solche oder ähnliche Geschichten, wie wir sie gerade eben gehört haben. Das wollen wir begucken. Was wir gelitten haben, das kann der erste Schritt der Hilfe schon für andere werden. Oft denken wir, Gott gebraucht nur die Begabten und fallen nur eine Handvoll Leute ein, die Gott wirklich gebrauchen kann. Ich sage Irrtum. Irrtum. Gott gebraucht die ganz Normalen. In aller Regel gebraucht er die ganz Normalen mit all ihren Fehlschaltungen und mit all ihren hässlichen Seiten, die sie gehabt haben im Leben. Oft denken wir, Gott kann nur unsere Stärken gebrauchen. Und dann gucken wir, wo haben wir vielleicht unsere paar Stärken, die wir so zusammenkratzen. Nein, sehr oft gebraucht Gott unsere Schwächen. Mit Vorliebe gebraucht er unsere Schwächen. Und zwar dann, wenn wir ehrlich mit ihnen umgehen. Stärken können manchmal direkt abstoßen. Haben wir das schon erlebt? Sich Menschen um uns bemüht haben, die voller Stärken waren. Und wir haben wohl erkannt, das Bemühen war da. Aber es war etwas Abstoßendes da, ein Abstand war da, weil dieser Mensch nur Stärken hatte. Und ich kam mir ganz meckrig vor, wie ein Sammelsurium an Problemen und Krankheiten. Schwächen laden ein. Schwächen laden ein bisschen näher zu kommen. Sich ein bisschen zu Hause zu fühlen. Schwächen laden ein, sich zu öffnen. Und darum geht es in Schritt 8. Wenn Gott meine Schwächen und meine Leidens- und Genesungsgeschichte gebraucht, dann bekommt das Leben nicht nur Heil, sondern es bekommt auch gleichzeitig einen neuen Sinn. Nebenwirkung? Vielleicht erstmal für uns? Nein. Hauptwirkung aus der Sicht Gottes. Einen neuen Sinn, eine neue Richtung, einen neuen Wert. Heiles und problemfreies Leben ist noch lange kein Leben. Echtes Leben ist es dann, wenn es über sich hinausweist. Biblisch gesprochen, also so ganz altmodisch biblisch gesprochen, findet man manchmal den Ausdruck, wenn es Frucht bringt. Ja, das ist mit Frucht bringen gemeint. Es weist über sich hinaus. Es dreht sich nicht um sich selber. Es bringt Frucht. Nicht immer nur an sich denken, an seine Verletzungen, an seine Heilung, sondern den Wunsch in sich tragen, anderen zu helfen, denen es ähnlich geht. Das ist der Beweis, dass man tatsächlich heil geworden ist. Ich glaube, es gibt Seiten in eurer Geschichte, wo ihr jetzt besonders sensibel geworden seid für Menschen in ähnlicher Notlage, wo ihr so eine ganz besondere Antenne bekommen habt. Das ist ein Schatz, eine Gabe, auch eine Herausforderung, sich solchen Menschen zuzuwenden. Also, wozu muss ich leiden? Eine ganz, ganz wesentliche Antwort ist, weil meine Leidenserfahrung ein Kapital ist, das andere reich machen kann. Ich sag's nochmal, weil meine Leidenserfahrung und Heilserfahrung, muss man dazu sagen, ein Kapital ist, das andere reich machen kann. So, das war die Wozu-Frage. Ich muss mal gucken, was das nächste eigentlich ist. Ja, da bleiben wir mal stehen bei dieser Folie. Nun kommen wir doch zur Wie-Frage. Da kommen wir nicht umhin. Die können wir nicht auslassen, auch heute nicht. Wenn wir das verstanden haben, dazu bin ich geheilt worden. Das andere reich werden von diesem Kapital, das ich gekriegt habe, dann kommt ja die Wie-Frage. Wie können sie dann reich werden? Wie kann meine Leidensgeschichte anderen helfen? Und die Basis für die Antwort, die habe ich gefunden im 1. Petrusbrief in Kapitel 3, Vers 15 und den Anfang von 16. Ich lese mal den ganzen Vers. Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. So, als ich diesen Vers gelesen habe, da habe ich gedacht, da streiche ich mal den ersten Satz weg. Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen. Den tue ich mal weg, weil der interessiert mich nicht. Mich interessiert das mit der Rechenschaft geben für die Hoffnung. Das hat mich gleich angesprochen. Das andere tue ich mal weg. Und dann gebe ich ein paar gute Ratschläge. Folgend aus diesem, wie kann man also bereit sein, Rechenschaft ablegen für die Hoffnung, die wir in uns tragen. Habe dann aber gemerkt, boah, wenn das also nun alles wäre, wenn das eine Sache von guten Ratschlägen wäre, dann hätten wir eigentlich das Wesentliche verpasst. Das ist in der Tat ganz, ganz wesentlich. Den Herrn Christus heiligt in euren Herzen. Das ist die beste Vorbereitung. Heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Aber mal so ganz langsam. Und was ist eigentlich passiert? Jesus ist in unser Leben reingekommen. Wir haben ihm unsere, ich sag mal auch so altmodisch, unsere Herzenstür aufgemacht. Er ist reingekommen. Und jetzt stelle ich mir das so bildlich vor. Er ist reingekommen, aber unter seinem Arm hat er ein Paket mitgehabt. Und da steht ganz groß Hoffnung drauf. Das hat er mitgebracht. Und da ist er jetzt in unserem Herzen mit der Hoffnung, die er mitgebracht hat. Und wenn Menschen unser Leben begucken, wenn das wirklich so ist, dass Jesus in unseren Herzen ist, dann bekommen die Menschen eine Veränderung mit. Die sehen, da ist etwas geworden, ist ganz anders jetzt als vorher, aber sie sehen Jesus nicht. Sie sehen nur die Hoffnung. Die Hoffnung ist mehr als ein Wunsch. Die Hoffnung ist eine reale Kraft in unserem Leben. Die Hoffnung bringt Liebe hervor, bringt Solidarität, Nächstenliebe hervor. Die Hoffnung verändert das Verhalten, gibt Kraft. Und das sehen die Leute, aber sie sehen Jesus nicht. Und wenn sie das sehen, dann fragen die nach. Sag mal, was ist denn das mit dir? Erklär mir das mal, was ist da anders geworden? Und dann müssen Worte her, um zu sagen, ja, das Ding hat einen Namen. Jesus ist in mein Leben gekommen. Da kommt man nicht drum hin. Und die allerbeste Vorbereitung dafür, für solche Situationen, wo Leute uns fragen, was ist anders geworden, entnehme ich diesen Vers, ist, dass wir Jesus in unserem Herzen heiligen. Was heißt das? Unser Herz ist so die innere Reichskanzlei. Unsere Chefetage. Da, wo die Entscheidungen gefällt werden, das, was uns beherrscht. Und wir wissen, uns können ganz unterschiedliche Dinge beherrschen, zum Beispiel Menschen können uns beherrschen. Da ist der Papa mit seinen Erwartungen, da ist irgendwelche Kollegen, die Forderungen haben. da ist der Werbefritze, der uns sonst was verkaufen will. Da drängelt es sich in unserer inneren Reichskanzlei. Aber dann kommt Jesus. Und heiligen bedeutet absondern. Heiligen heißt, jemandem einen ganz besonderen Rang geben. Und Jesus heiligen in unserem Herzen heißt, ihm die innere Reichskanzlei vollständig überlassen. Dass Jesus da ist mit diesem Paket Hoffnung, ganz allein in unserem Herzen. Das ist die beste Vorbereitung für die Situation, wenn Menschen kommen und Rechenschaft fordern für die Hoffnung, die in uns ist, die sie wahrnehmen können, die Hoffnung, die sehen sie. Jesus sehen sie nicht. Das müssen wir ihnen erzählen. Also, ihr merkt, das ist was ganz, ganz Wesentliches. Da geht es mehr als um irgendwie Ratschläge. Aber Ratschläge müssen auch sein. Wer glaubt, hält Gott die offene Hand hin und macht ihm sein Herz auf und er bekommt nicht nur Jesus, sondern er bekommt auch eine ganz große Portion Hoffnung. Die Hoffnung ist real. Hoffnung ist Treibstoff. Hoffnung ist eine Kraft, die heilt und die wiederherstellt. Hoffnung ist sichtbar für andere, sind die Auswirkungen. Was kann sie? Wie ist diese Hoffnung in mein Leben gekommen? Müssen wir sagen, ganz klar, unterm Arm von Jesus ist sie in mein Leben gekommen. Was hat sie verändert, können wir auch sagen. Und wir können all die Dinge nennen, die einmal hässlich waren in unserem Leben, vielleicht noch ein bisschen hässlich sind, aber die Heilung, die ist so halb oder ein Drittel abgeschlossen schon. Oder zwei Drittel vielleicht auch. Sind wir bereit, wenn jemand darüber gern Informationen hätte? Wir wissen doch, wie Hoffnungslosigkeit sich anfühlt. Es sind die Hoffnungslosen, die Rechenschaft fordern, die das gar nicht kennen. Also, wenn wir diese Hoffnung erfahren haben, dann müsste es uns sensibel machen für Menschen mit einer ganz ähnlichen Geschichte wie die unsere. Drei praktische Hinweise, also die kommen zusätzlich dazu sozusagen. Zugabe spielen scheinbar die große Rolle, weil sie auf dem Zettel ja ganz prominent sind. Drei praktische Hinweise. Erstens, bleib auf dem Teppich. Also wir sehen ja die wichtige Ergänzung am Ende des Verses, aber, jetzt hätte ich das aber ganz groß schreiben müssen, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Jetzt geht es wieder vorwärts. Also darum, der erste Ratschlag, bleib auf dem Teppich. Es gibt Christen, die wohl gerne helfen, aber sie haben ganz vergessen, in was für einer prekären Situation sie selber einmal gewesen sind. Sie helfen, aber sie helfen nicht als ehemaliger Patient. Sie helfen als Therapeut. Ich bin der Therapeut und du bist der Patient. Aber wir sind keine Therapeuten. Wie haben wir doch gesagt, wir sitzen alle im selben Boot. Wir sind wie Bettler. Die anderen Bettlern erzählen, wo es Brot für gar nichts gibt, für umsonst. Es gibt nichts, was wir haben, was uns nicht geschenkt geworden ist. Und wir vergessen nicht den Grundsatz 1, der uns auch immer noch gilt. Ich gebe zu, dass ich nicht Gott bin. Der verliert nie seine Gültigkeit, der Grundsatz 1. Ich gebe zu, dass ich nicht Gott bin. Zur Ehrerbietung gehört auch zu bedenken, es mag so scheinen, als sei der andere in der gleichen Situation wie ich vor 10 Jahren. Und dann gehen unsere Gedanken sehr, sehr schnell. Und bevor der andere ausgeredet hat, sind wir schon da und wir haben guten Rat und wir erzählen ihm, was uns geholfen hat, in der Meinung, genau das kann ihm auch. Und wir verstehen ihn durch und durch. Aber das tun wir nicht, weil jeder seine eigene Geschichte hat. Zur Ehrerbietung gehört, dem anderen wirklich zu Ende zuzuhören. Ganz bis zum Ende seiner Geschichte. Auch wenn wir meinen, ich weiß genau, wie er tickt, tun wir oft gar nicht. Wir erweisen ihm Ehrerbietung, wenn wir ihn ausreden lassen, wenn wir sein Gegenüber bleiben und uns nicht beeilen und in sein Herz uns irgendwie reindrängeln. Zweiter Punkt. Bleib ehrlich. Wir sind meistens nicht nur Opfer unserer Situation, wenn wir so von damals erzählen, müssen zugeben, wir sind auch oft selber schuld. Es geht nicht immer nur glatt nach oben, sondern der Weg nach oben ist mit Rückfällen verbunden. Vielleicht liegt der letzte Rückfall gerade mal 24 Stunden zurück. Es gibt Einbrüche, Rückfälle, das Leben ist immer noch Baustelle. Die anderen in meiner geistlichen Familie, die ich Woche für Woche sehe, die wissen das ganz genau. Denen kann ich nichts vormachen. Also hat auch gar keinen Zweck, es irgendjemand anderem vorzumachen. Früher oder später kriegen sie es sowieso mit. Ehrlichkeit hilft, sich zu öffnen. Ehrlichkeit hilft auch euch selber. Es macht frei. Es stärkt euer Selbstvertrauen. Drittens, haltet keine langen Predigten. Nein. Vorlesung. Erzähl einfach deine Geschichte. Du bist kein Therapeut. Ein Therapeut erzählt einem ja sonst was über die Medikamente, die er verabreicht. Du bist ein Patient auf dem Weg zur Heilung, kein Therapeut. Du bist ein Zeuge, kein Rechtsanwalt. Es hätte keinen Zweck. Man kann sowieso niemanden zu was zwingen. Anbeißen muss er schon selber. Erzähl deine Geschichte und überlass den Rest dem Heiligen Geist. So, und jetzt war das Ganze, was ich da jetzt über das Wie gesagt habe, war auf der Informationsebene. Jetzt haben wir was gehört, ob ihr das anwendet, hoffe ich. Zwar weiß ich aber nicht. Jetzt müssen wir auch konkret werden. Es geht um 4 konkrete Entscheidungen, die absolut hilfreich wären, jetzt an dieser Stelle am Ende der 50 Tage. Erstens, übereigne dein Leben Jesus. Das sage ich jetzt nicht unbedingt zum Thema heute, sondern das sage ich als Abschluss zu den 50 Tagen. Wer sein Leben noch gar nicht Jesus übereignet hat, wer zwar alles mitgemacht hat und so weiter und vielleicht denkt, ja, habe mich erst gerieben, dann fand ich es ganz interessant und finde es immer noch interessant, aber da ist doch noch dieser wesentliche Punkt. Das mit Jesus habe ich zwar verstanden und bin auch einverstanden damit, aber zu einer Entscheidung. Also, dass ich wirklich mein Herz geöffnet hätte, sodass diese Hoffnung reingekommen wäre in mein Leben, kann ich nicht sagen. Dann macht es doch. Lass es doch nicht auf der Informationsebene. Tu es doch. Was hält dich noch davon ab? Was hält sie noch davon ab? Wäre doch tragisch, alles mitgemacht zu haben, alles gehört und verstanden zu haben und nichts draus zu machen. Gott ist mehr an den Nebenwirkungen als an der Hauptwirkung Heilung interessiert. Vergessen wir das nicht. Wenn das noch nicht passiert ist, tun Sie es heute. Sprechen Sie mich an oder einen anderen Mitwirkenden hier. Ich habe noch einen Tipp. Es gibt einen Orientierungskurs, Glaube und Gemeinde, am 10. April, 14 Uhr. Bringen Sie Ihr Auto mit. Lassen Sie die Reifen wechseln. Und erleben Sie noch manches mehr. Zweitens, schreib deine Geschichte auf. Schreiben wir doch mal auf, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Kann sein, während der letzten 50 Tage oder während der letzten 50 Jahre mit Jesus. Titel, was Gott in meinem Leben getan hat. Was ist passiert, was anderen von Nutzen sein kann. Welche Bereiche unseres Lebens wurden geheilt oder sind dabei, geheilt zu werden. Wie war das? Was daran kann für andere in ähnlicher Situation eine Hilfe sein? Warum? Weil sich die Gedanken entwirren, weil sie sich konzentrieren, weil sie eindeutig werden. Wenn sie einem über die Lippen kommen, wenn ich drüber rede, ist gut. Ich rede darüber. Oder wenn ich sie aufschreibe. Ist auch gut. Darüber werden sich nicht nur die Urenkel freuen, wenn sie sowas mal von Uropa haben oder von Uroma. Oh, da haben wir was gefunden im Schrank, ja, was der mit Jesus erlebt hat. Das wird 200 Jahre aufbewahrt. Aber wichtig ist es eben für uns selbst, dass wir es in Worte kleiden können, was wir erlebt haben. Und drittens, schließ dich verbindlich einer Gemeinde an. Bloß kommen, so ab und zu, ist nicht genug. Es braucht Verbindlichkeit und auch echte, dauerhafte Beziehung. Wer schon Mitglied ist, aber bisher seine Zugehörigkeit so ein bisschen selber definiert hat, den möchte ich doch Jetzt setze ich nochmal nach, herzlich bitten, den Orientierungskurs ruhig einmal mitzumachen am 10. April und einiges dazu zu lernen. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem landeskirchlichen Pfarrer, da ging es um Gemeindeaufbau und Methoden und so. Und da sagt er, ja, ihr habt ja den Vorteil gegenüber uns. Bei uns ist ja so, da definiert ja jeder seine Gemeindezugehörigkeit, wie er will. Ne, die einen kommen in Gottesdienst, die meisten aber gar nicht. Die anderen nur zur Beerdigung oder Weihnachten vielleicht mal, dann sind sie regelmäßige Kirchgänger. Ich habe geschluckt und bei mir so gedacht, na, wenn, ich habe es ja nicht zugegeben, ich war nicht ehrlich genug, ne? Aber ich habe so gedacht, ja, im Grunde genommen ist es ja bei uns auch so. Jeder definiert selber, was er unter Mitgliedschaft versteht. Ist das in Ordnung? Wovon reden wir denn? Reden wir von einem Verein oder was? Wir reden vom Leib Christi. Und da gibt es nur einer, der Mitgliedschaft definieren kann, und das ist unser Herr selber. Viertens, bitte Gott um eine Person, die Rechenschaft über die Hoffnung in dir von dir fordert. Das wäre doch was, wenn die kommende Woche, wenn dich eine Person anspricht oder wenn sie dich einfach so anspricht, dadurch, wie sie auf dich wirkt. Du hast sie, wie haben wir vorhin gehört, gesichtsmäßig vor Augen. Ja, das war der Ausdruck, den wir vorhin gehört haben. Und das Gesicht spricht ohne Worte. Ich fordere Rechenschaft von dir über die Hoffnung, die in dir ist. Ich nehme sie wahr, möchte gern wissen, wo sie herkommt und wie sie wirkt. Es gibt Dutzende von Menschen, die deine Geschichte brauchen. Sie würden nie auf die Idee kommen, sich hier hinzusetzen, morgens einen Weg hierher zu finden. Sie würden nie auf die Idee kommen, Hope Channel anzuschalten. Also, das ist dieser christliche Fernsehsender, den es so gibt, neuerdings. Oder mal in die Bibel gerade zu gucken. Und wenn, dann würden sie vielleicht nicht viel verstehen, weil sie nur die revidierte Luther von 1912 im Haus haben. Dafür sind wir noch auf der Erde. Dafür sind wir da, um Rechenschaft zu geben. Das ist unsere Mission. Es macht Freude, diese Menschen im Himmel wiederzusehen. Glaubt es mir. Und ich bitte euch, diesen letzten Schritt mit mir zu gehen. Ich bin bereit, Gottes gute Nachricht in Wort und Tat weiterzugeben. Amen. Ja, ich habe gerade ein Signal gekriegt, dass ich mit euch beten soll und will es auch gerne tun. Lieber Herr Jesus Christus, du bist mit einem ganz großen Geschenk in unser Leben getreten, hast ein großes Paket Hoffnung mitgebracht. Zu dieser Hoffnung sind wir berufen, mit der leben wir, die bestimmt unser Leben. Und so bitten wir dich darum, dass wir für diese Hoffnung Augen des Herzens kriegen, dass wir Augen dafür kriegen, was da ist, was sich da verändert hat in unserem Leben. Und wir bitten dich auch von ganzem Herzen, dass in der kommenden Woche wir mit Menschen zu tun haben, die Rechenschaft von uns fordern, die ihre Gleichgültigkeit überwinden, die ihrer Sehnsucht Worte verleihen, mit denen wir über wirklich tiefe Dinge ins Gespräch kommen können. Es ist ein Wunder, aber wir rechnen mit Wundern. Wir bitten dich für all diejenigen unter uns, die mit ganz, ganz schweren persönlichen Dingen noch zu kämpfen haben, dass du weitergehst mit ihnen auf dem Schritt, auf dem Weg der Genesung, dass du Wunder über Wunder an ihnen tust, dass du sie wiederherstellst, dass du Freude und Licht in ihr Leben bringst, dass sie dann selbst auch Licht sein können für andere. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.